Ausgeglaubt.
Ein Podcast für Menschen, die Glauben neu denken.
Und manchmal alles anzweifeln.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen bei Ausgeglaubt. Nach einer langen, langen Pause. Schön, dass wir die nächste Stunde zusammen verbringen. Ich bin Stefan Jütte, Theologe, Autor und in diesem Moment vor allem Podcaster. Ich lebe mit meiner Familie in Bern und arbeite dort für die evangelisch-reformierte Kirche Schweiz. Mich beschäftigen Fragen rund um Gesellschaft, Politik, Religion, Ethik und Glauben. Und ganz besonders gerne spreche ich mit dir, Manu, drüber.
Ja, hallo allerseits. Wir sind zurück nach langer Pause. Ich bin ganz nervös, Stefan. Ich bin Manuel Schmid. Ich bin auch reformierter Theologe und Autor und Familienvater. Ich lebe in Liestal mit meiner Frau und zwei Kindern und ich beschäftige mich leidenschaftlich gerne mit philosophischen Fragen, mit theologischen Fragen, aber auch mit Popkultur. Ich bin ein unverbesserlicher Netflixer und das übt auch eine Faszination auf mich aus. Und wir haben jetzt für den Neustart von Ausgeglaubt gesagt, wir möchten über Dinge sprechen, die uns aktuell bewegen. Im Blick auf Gesellschaft, Theologie, Glaube. Habe ich das richtig gesagt oder willst du das noch ein bisschen zuspitzen?
Nein, das ist ganz genau so. Wir nehmen uns jede Woche ein aktuelles Thema vor. Das machen wir dann am Montag zusammen. Halt meistens nicht mehr im selben Podcast-Studio, sondern remote. Und dafür können wir über das sprechen, was uns in der letzten Woche wirklich beschäftigt hat.
Genau, also fast tagesaktuell. Ja, worüber sollen wir denn, wie steigen wir denn jetzt wieder ein, Stefan? Wir müssen hier auf Betriebstemperatur kommen, merke ich.
Ganz genau, Manu. Wir haben uns ja überlegt, wir steigen jetzt immer gleich ein. Jemand darf aussuchen, ob wir mit einem Stoßgebet oder einem Halleluja einsteigen wollen. Was möchtest du gerne, Manu? Womit fangen wir an? Stoßgebet oder Halleluja?
Ja, lass uns doch mal beim Halleluja starten.
Okay, Manu, du kriegst den Halleluja.
Also mein Halleluja von der vergangenen Woche ist eine erfolgreich bestandene Disputation. Ich habe ja an der Uni Münster die letzten Jahre noch als wissenschaftlicher Mitarbeiter eine ganz abenteuerliche Geschichte durchgezogen. Ich war angestellt am Zentrum für islamische Theologie und habe dort eine religionsphilosophische Arbeit geschrieben innerhalb eines interreligiösen Forschungsprogramms. Und das hat sich alles relativ lange hingezogen, vor allem auch, weil ich das eigentlich mehr oder weniger nebenher gemacht habe. Und jetzt ist es aber soweit gewesen. Letzte Woche war die Promotionsprüfung und ich habe am Vorabend habe ich nochmal das Promotionsreglement studiert und gemerkt, meine Fresse, da steht ja was von einem Referat, das der Proband noch halten muss, um die wichtigsten Thesen und Entwicklungslinien seiner Arbeit vorzustellen. Und dann habe ich dann am Freitag war das, da habe ich den Vormittag dann damit verbracht, diese Präsentation noch zusammenzustellen und das Gespräch war um 14 Uhr und ich bin 5 vor 14 Uhr, also 13:55 mit der Präsentation fertig geworden und um 14 Uhr habe ich dann präsentiert und alle waren ganz beeindruckt.
Hey Manu, das ist auch wirklich eine Riesenleistung. Du hast nicht nur rechtzeitig abgeliefert, sondern auch unter Umständen, wo du ja vieles andere noch zu tun gehabt hast. Also ganz, ganz herzliche Gratulation. Du bist jetzt eigentlich ein Doppeldoktor, stimmt das?
Ja, irgendwie eine eigenartige Doppelerscheinung. Mal schauen, ob ich
also einmal Theologie und was ist der zweite
das
Doktor?
Das ist jetzt Philosophie eigentlich oder Philologie, also Dr. Phil heißt es, ja.
Dr. Phil.
Ja.
Also von der philosophischen Fakultät oder von der philologischen?
Ja, es ist ja, glaube ich, es gibt ja nicht so viele verschiedene Doktorarten, die vergeben werden. Es gibt den Dr. Theol und den Dr. Phil, den kriegt man meines Wissens für alles Mögliche. Also auch wenn du eine germanistische Arbeit oder irgendwas schreibst oder eben jetzt in dem Fachbereich, in dem ich geschrieben habe, da ist halt dieses Zentrum für islamische Theologie angegliedert. Die vergeben einen Dr. Phil, Ja.
Gut, und in einem Satz, was war dein Thema?
Mein Thema war, Gott schreibt eine interaktive Geschichte mit dem Menschen und das ist für keinen der Beteiligten eine völlig risikofreie Geschichte, ist aber auch eine unglaubliche Ermächtigungs- und Befreiungsgeschichte. So, das habe ich versucht, eigentlich philosophisch einzuholen im Rückgriff auf Prozesstheologie und Prozessphilosophie. Und genau, es ist dann zwischenzeitlich ein bisschen nerdig geworden, noch mit Verhältnis zwischen Gott und Zeit und so. Aber es hat auch ganz, ich sag mal, ganz süffisante und oder süffige und praktische Konsequenzen. Ja.
Cool. Also eigentlich offener Theismus nochmal eine Runde weitergedreht, auch mit der Frage, was bedeutet das jetzt im Dialog mit islamischer Theologie?
Ja, genau. Genau, also nicht mehr biblisch-theologisch oder so, wie ich das in meiner theologischen Diss gemacht habe, sondern jetzt wirklich eine eigentlich genuin religionsphilosophische Herangehensweise.
Ja,
ja, cool. Also irgendwann ja, kann man die dann mal lesen.
Ja, wir werden das dann unbedingt verlinken und ihr wisst ja, es ist gar nicht mehr schlimm heute. Man kann das ja alles bei ChatGPT eingeben und sich die Kerngedanken zusammenfassen lassen. Mein großes Halleluja der Woche bezieht sich auf die Predigt, die Kardinal Battista Re gehalten hat bei der Beerdigung von Papst Franziskus. Und ich fand das eine der gelungensten Antworten auf diese doch sehr deutsche Debatte, die geführt worden ist, um Julia Klöckners Kritik an der politischen Einmischung der Kirche in Deutschland, auf die ich übrigens selbst gar nicht so empfindlich reagiert hätte, wie viele deutsche Kolleginnen und Kollegen. Sie hat gesagt, hey, diese Kirche hat ihren USP darin, dass sie vom Leben und vom Tod sprechen kann, dass sie grundsätzliche Fragen im Blick hat. Wenn sie das nicht mehr tut, wird sie austauschbar. Und quasi wie als Echo darauf hat dieser Kardinal Battista Re eine Predigt gehalten, die die Brücke ins Zentrum gestellt hat, die der ja verstorbene Papst gebaut hat, und zwar zwischen sozial Schwachen und sozial Starken, zwischen Migrantinnen und den Ländern, die sie aufsuchen, zwischen den Mächtigen und den Schwachen, und hat das natürlich vor der anwesenden Weltpolitik gehalten. Niemand konnte sagen, dass diese Predigt jetzt irgendwie ja belehrend in dem Sinne war. Es war wirklich im besten Sinne ein Andenken an Papst Franziskus und trotzdem war das natürlich höchst politisch. Also diese Barmherzigkeit, die Freude, die Geschwisterlichkeit, die er da aufgegriffen hat, wurden dann natürlich sofort auch verbunden mit der Sorge um das gemeinsame Haus, das wir bewohnen, mit Spielregeln, die das auch braucht. Und ich glaube, da ist ihm wirklich ein Kunststück gelungen, weil niemand musste sich angegangen fühlen, aber wahrscheinlich haben alle ein Stück weit diesen Papst im Herz dann mitgenommen und sich gedacht, ja, was bedeutet das eigentlich für das, was ich tue?
Ja, ja. Und eigentlich könnten wir jetzt hier gerade anknüpfen mit unserem Thema, aber wir haben noch eine weitere Rubrik, die wir euch vorstellen wollen. Wir haben uns nämlich überlegt, jetzt für den Neueinsatz von Ausgeglaubt, dass wir eben ein bisschen so wiederkehrende Kategorien einführen, auf die ihr euch dann auch freuen könnt. Und neben dem Halleluja gibt's jetzt eben auch das Stoßgebet.
Das Stoßgebet der Woche, genau.
Ja, Stefan, fang doch du diesmal an. Was ist dein Stoßgebet der Woche?
Ich kann ganz einfach anfangen. Ich kann mit dem Offensichtlichen anfangen. Meine Stimme ist am Arsch. Und zwar schon lange. Ich hatte am Freitag zwei lange Workshops und war da schon etwas erkältet. Wir haben uns ja am Freitagabend noch getroffen, Manu. Ja. Und am Samstag lag ich wirklich komplett flach und hatte so eine Mickey-Maus-Stimme. Also ist ganz ernst, also ich konnte wirklich nur noch in der Kopfstimme sprechen. Die Kinder haben nur noch gelacht, wenn ich irgendwas gesagt habe. Hahaha, Minnie-Maus ist in der Haus und so. Also ging mir wirklich nicht gut. Dann am Sonntag konnte ich mich mit viel Pharma-Erzeugnis dann doch zum großartigen Cup-Spiel des FC Basel gegen Lausanne aufraffen und saß da im Stadion. Und das war eine ganz, ganz verrückte Erfahrung, weil ich konnte nicht schreien. Also ich wusste auch, ich darf auf gar keinen Fall schreien, weil tags darauf, also heute, nehmen wir Podcast auf und ich habe eh schon keine Stimme. Also war ich da wirklich wie so eine Pantomime, die aufgehüpft ist und aber eben tonlos geschrien, gebrüllt und gefeiert hat. Das Ganze ist ja dann zum Glück gut ausgegangen, aber ich spüre schon, da wäre viel mehr Energie drin gewesen, die ich hätte loswerden wollen.
Und ich lerne daraus, Stefan, dass es offenbar so ein Spektrum gibt bei der Tonhöhe. Wenn die Stimme sehr angeschlagen wird, wird es immer tiefer Freitagabend, als ich dich dann nach Mitternacht noch zum Bahnhof begleitet habe. Da bist du wirklich im Sub-Bass-Bereich gelandet und dann offenbar irgendwann kippt es dann ins andere Spektrum am nächsten Morgen, ganz bist genau, du als Mickey Maus wieder aufgewacht.
Ja, so ist es.
Ja gut, also ich wünsche dir gute Besserung und hoffe, dass die Aufnahme jetzt deiner Stimme nicht allzu viel Schaden zufügt. Mein Stoßgebet der Woche oder mein Seufzer der Woche hat zu tun mit meinem Büro, das ich in Basel jetzt fast 10 Jahre lang benutzen durfte. Das ist ein Büro einer Firma und die haben mir möglich gemacht, hier einen Raum mit meinen Büchern zu füllen und da in Ruhe zu arbeiten. Und da habe ich tatsächlich 2 Dissertationen geschrieben in diesem Büro und ganz, ganz viel konzentrierte Arbeit gemacht, die mir sonst nicht möglich gewesen wäre. Und jetzt wird das Gebäude platt gemacht und auf Ende des Monats muss ich das alles räumen und ich habe dann das Wochenende noch damit zugebracht, dort die ersten Bücher in Kisten zu packen. Und da ist ein ganz nostalgisch trauriges Gefühl über mich gekommen. Man hält all die Bücher in Händen, die man verbindet mit verschiedenen Lebensphasen und denkt, ach, das habe ich doch auch mal noch gelesen, das habe ich nicht gelesen, wollte es immer mal noch lesen und so. Und abgesehen von der Frage, wie es jetzt weitergeht, ich habe kein Büro mehr jetzt und werde wahrscheinlich die ganzen Bücher irgendwo bei einem Freund einstellen müssen und dann jeden Tag einfach nach Zürich fahren. Da frage ich mich jetzt, wie wird sich das dann anfühlen, wenn ich kein eigenes Büro mehr habe, weil wir bei uns zu Hause den Platz für einen eigenen Arbeitsraum für mich nicht haben. Und ja, das hat mich so ein bisschen, mein Stoßgebet wäre dann, lass mich auch in der zweiten Halbjahreshälfte irgendwie noch Orte der Ruhe und der konzentrierten Arbeit finden.
die nicht mit Starbucks-Kaffee verbunden sind. Nein, aber ganz ernsthaft, das ist ja wirklich auch etwas, was ein sentimentales Gefühl hervorrufen kann, so ein Büro.
Ja.
Also ich weiß das noch, als ich damals bei euch ausgezogen bin, im RefLab, war das für mich auch gar nicht so einfach. Besonders, weil das ja etwas war, was wir gemeinsam eingerichtet hatten und es gab so viele Erinnerungen an diesen Ort. Ich wusste aber wenigstens, dass ich das ja immer noch besuchen kann. Es wird dann ganz anders aussehen, es wird ganz anders sein, aber es gibt diesen Ort noch für mich.
Ja.
Und das war mir wirklich wichtig.
Ja.
Hey Manu, lass uns zum Thema der Woche kommen.
Mhm.
Da schließen wir, wie du es schon ein bisschen vorangekündigt hast, ja bei meinem Halleluja in gewisser Weise an.
Ja.
Ja, wir kommen zum Thema der Woche.
Das Thema der Woche.
Ja, die Frage ist, Habemus Papam? Und daran, ob wir eigentlich auch einen Papst haben und jetzt einen Papst verloren haben, möchte ich ein bisschen das Thema zuspitzen. Welches Verhältnis haben wir als Protestanten, als Reformierte, du konkret als Manu Schmid und ich als Stefan Jütte, eigentlich zur katholischen Kirche? Manu, fang mal an. Was ist die katholische Kirche für Manu in der Kindheit? Gibt's da Erinnerungen? Hast du etwas, was dich mit der katholischen Kirche verbindet?
Ja, es gibt ein paar Erinnerungen, nicht allzu viele, und ich würde sagen, das Gefühl der Fremdheit überwiegt eigentlich, wenn ich so zurückdenke an meine früheren Erfahrungen mit der katholischen Kirche oder Frömmigkeit. Ich bin als Junge irgendwie Primarschulzeit mal von einem Klassenfreund eingeladen worden, an einer katholischen Messe teilzunehmen. Der hat wahrscheinlich spitz gekriegt oder ich habe ihm das erzählt, dass ich da auch so gewisse christliche Neigungen habe, und dann fand er, das passt doch gut, und ich bin dann mitgegangen in diese katholische Messe. In Schaffhausen war das, und war davon einigermaßen irritiert, weil das sich so ganz anders angefühlt hat als das, was ich in meinem damals freikirchlich-konservativen Umfeld mitgekriegt habe. Ich wusste auch nicht so recht, was ich da mit mir anfangen soll, und habe dann beim Ausgang vor der Kirche meinen Schulfreund oder Kameraden gefragt, was ich denn jetzt mit diesem runden Chip anfangen soll, den mir der Priester vorne in die Hand gegeben hat. Genau, dann ist er quasi aus allen Wolken gefallen, weil ich das Abendmahl, die Eucharistie, dass diese Hostie nicht im Gottesdienst eingenommen habe, sondern irgendwie eingepackt habe und gedacht habe, damit könnte man irgendwas noch anfangen. Also ich war da schon sehr unbedarft. Ja, und habe dann lange keine Berührung mehr gehabt mit katholischer Frömmigkeit oder mit katholischen Gottesdiensten, bis ich eigentlich dann in Basel mit einer Nachbarsfamilie auch in die katholische Kirche, in die Messe gegangen bin. Und da habe ich das natürlich mit anderen Augen dann wahrgenommen. Da war ich ja theologisch gebildet und habe selber jede Woche Gottesdienste gemacht und so. Und habe das eigentlich dann auch wieder mit einer eigentümlichen Kombination aus Befremdung und aber auch Faszination dann wahrgenommen. Ich war ganz erstaunt, wie kurz die Predigt ist. Also dann ist der Priester nach vorne gekommen und ich habe gedacht, so, jetzt zurücklehnen, jetzt hören wir eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Verkündigung des Evangeliums. Aber nach 4 Minuten war es schon vorbei. Und da war ich ganz erstaunt, war aber auch zum Beispiel erstaunt über diesen Friedensgruß, wo plötzlich alle aufgestanden sind und sich nach rechts und links und vorne und hinten irgendwie umgedreht und einem den Gruß des Friedens zugesprochen haben. Das habe ich zum Beispiel nicht gekannt und auch nicht erwartet, dass es nur noch so eine...
Das ist lustig, weil den Friedensgruß kenne ich aus der reformierten Kirche sehr gut.
Ah, ja.
Also der wäre mir jetzt gar nicht fremd gewesen. Lass mich nochmal zurückkommen auf diese Zwischenzeit zwischen Manu als Kind und Manu als gebildeter Theologe, der auch mal wieder einen katholischen Gottesdienst besucht. Ich habe ein bisschen wahrgenommen jetzt in den sozialen Medien, dass gerade aus einer bestimmten freikirchlichen Szene große Vorbehalte geäußert werden gegenüber der katholischen Kirche, gegenüber dem Papst. Da wird die Marienfrömmigkeit etwa kritisiert, die formelhafte Art der Liturgie, eine fehlende Innerlichkeit, eine viel zu geringe Christozentrik etc. pp. Der ganze Pomp, you name it. War das damals für dich als Christen einer Freikirche ein Thema, dich zu fragen, sind diese Katholiken eigentlich richtige Christen?
Ah ja, jetzt, ich bin natürlich jetzt mit ganz persönlichen anekdotischen Erfahrungen eingestiegen, aber ich bin natürlich noch viel, viel zugespitzter, nicht nur mit einer Distanz zur katholischen Kirche aufgewachsen, sondern und auch nicht nur mit einer Skepsis, sondern mit einer expliziten Ablehnung gegenüber der katholischen Kirche. Also ich kannte das noch von meinem Großvater, der Freikirchenpastor war und spezialisiert auf die Auslegung der Offenbarung, und der hat uns dann immer demonstriert, warum der Antichrist eigentlich der Papst ist und die katholische Kirche quasi in der katholischen Kirche sich die antichristlichen Kräfte versammeln. Also ich bin wirklich nicht nur mit Distanz dazu aufgewachsen, sondern habe jetzt nicht unbedingt als Glaubensüberzeugung, die alle geteilt hätten. Aber auf jeden Fall bin ich aufgewachsen mit zahlreichen Leuten in meinem Umfeld, die überzeugt waren, dass die katholische Kirche eigentlich quasi das große Tier ist, das aus dem Meer aufsteigt in der Offenbarung und dann den Herrn Jesus und seine Getreuen gefährdet oder so. Also ich bin wirklich mit einem explizit antichristlichen Vorurteil gegenüber der katholischen Kirche als Institution, als System, ja, als Religion, als eine institutionelle Macht bin ich aufgewachsen. Also das ist schon krass.
Könnte man sogar sagen, das war jetzt nicht einfach Teil der inneren Ökumene, die man sich gedacht hat, sondern quasi schon so ein Stück weit der Endgegner, wenn du Offenbarung sagst und dann das Tier erinnerst.
Ja, ja. Ja, also da haben ganz, ganz viele Vorurteile mitgespielt und ganz viele auch sehr schiefe Auslegungen biblischer Texte. Und das war aber schon auch noch, also ich bin ja jetzt nicht so alt, aber es war ja doch auch noch die Zeit, in der konfessionelle Grenzen und Abgrenzungsbemühungen noch eine größere Rolle gespielt haben als in der Gegenwart. Also das war ja schon noch eine Zeit, jetzt so irgendwie 70er, 80er Jahre, wo es auch noch vorkam, dass die Eltern nicht wollten, dass ein Reformierter eine Katholikin heiratet oder umgekehrt. Und bei den Freikirchlern, bei den Evangelikalen war natürlich im Blick auf Reformierte und katholische Kirche war natürlich eine große Distanz vorhanden. Aber die Reformierten, ich habe das nie mitgekriegt, dass man die Reformierten quasi zum Typus des Antichristen hochstilisiert hätte. Das ist mir nur bei den Katholiken begegnet, so der Papst als der Große, der quasi hunderte von Millionen Christen unter seiner Autorität hat und dann auch entsprechend verführen kann. Und da hat natürlich auch die Marienverehrung, die man als Götzendienst verurteilt hat, und die Heiligenverehrung und so, hat da ganz viel Befremden ausgelöst und auch in dieses, würde ich sagen, theologische Pauschalurteil mit reingespielt.
70er und 80er Jahre, die du angesprochen hast, sind so die Zeit, in der sich meine Eltern kennengelernt haben und dann auch geheiratet haben. Und die haben sich in Solothurn kennengelernt. Das ist eigentlich katholisches Stammland, die Stadt Solothurn. Und da war es tatsächlich wichtig, ob die jetzt reformiert oder katholisch heiraten. Mein Vater hatte kurzfristig große Nähe zur katholischen Kirche, als er von Deutschland in die Schweiz gezogen ist. Seine Mutter ist da auch konvertiert zur katholischen Kirche. Und das war dann da tatsächlich noch ein Thema. Also nicht, ob man kirchlich heiratet, sondern heiratet ihr katholisch oder reformiert. Ja. Und das war ganz, ganz entscheidend dafür, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Also sie haben dann reformiert geheiratet. Ich bin ja auch reformiert aufgewachsen, aber ich hatte immer diese Oma, also die Mutter väterlicherseits, die ein großes Vorbild war für mich, die selbst Katholikin war, überzeugte Katholikin, aber halt eine, die wirklich auch Luther gut kannte, die auch ein kritisches Verhältnis gegenüber bestimmten Formen und Arten von Heiligenverehrung etc. hatte. Und das hat mich eigentlich von Kind an begeistert. Als sie dann umgezogen ist, im Rahmen ihrer Pensionierung, da hat sie in Katzis gewohnt. Und da ist ja ein Kloster mit einer wunderschönen katholischen Kirche. Und wenn wir sie da besucht haben, dann waren wir da oft gemeinsam in der Messe. Und ich habe das immer als wahnsinnig kurzweilig und schön erlebt, diese Messen. Da lief immer etwas. Da war etwas zu hören, etwas zu sehen, etwas zu tun. Ich fand das faszinierend. Und hatte aber so insgeheim immer diesen kleinen Vorbehalt, dass ich gedacht habe, ja, nur schade, dass die diese Maria anbeten. Das geht ja nicht. Das hatte ich damals tatsächlich auch. Aber ich hätte jetzt nie gesagt, das ist der Endgegner oder quasi, die gehören nicht dazu. Das war halt so wie, okay, das sieht die Oma anders als die Mama, quasi so.
Ja. Und ich muss natürlich auch sagen, dass sich da die Stimmung auch innerhalb der evangelikalen und freikirchlichen Szene dann doch sehr, sehr deutlich gewendet hat. Also das ist ja auch dieselbe Zeit, von der ich jetzt gesprochen habe, in der man zum Beispiel in konservativ evangelikalen Kreisen auch unfassbare Vorurteile gegenüber pfingstlich-charismatischen Christen hatte. Die waren ja auch dämonisch besessen. Denen durfte man eigentlich nicht die Hand reichen, weil sonst ein Dämon hätte überspringen können und so. Also das ist schon eine verrückte Zeit gewesen, in der die Identität ganz stark aus dieser sehr scharfen Abgrenzung gewonnen wurde. Und das ist jetzt sicher nicht mehr der Fall. Also ich kenne kaum mehr Evangelikale, die diese starke und theologisch begründete Abgrenzung von den Katholiken so vornehmen. Da ist eigentlich viel auch Gesprächsbereitschaft und Nähe gewachsen. Aber es bleibt schon fremd. Also jetzt bis in die jüngste Vergangenheit, jetzt im Januar war ich an einer Beerdigung eines Freundes, der ganz erwartet und überraschend an einem Herzstillstand gestorben ist. Und das war eine katholische Beerdigung, mit einem großen Teil aber evangelischer oder auch freikirchlicher ChristInnen in der Trauergemeinde. Und das war eine interessante Erfahrung, weil da auch wieder beides zusammengekommen ist. Einerseits habe ich das Gefühl gehabt, eine gewisse Faszination von dieser Inszenierung. Und ich habe auch gemerkt, wie sich die katholischen Anwesenden, wie sich die in diese Liturgie auch haben fallen lassen können, wie das auch etwas Tröstliches für sie hatte, wie man gemerkt hat, da wird man geführt, da taucht man irgendwie ein in Texte, Textwelten, auch in performative Welten, die Jahrhunderte alte Tradition haben. Und da kann man sich jetzt irgendwie einklinken. Und das war faszinierend. Es war aber auch ein bisschen befremdlich, weil ich natürlich auch bis heute nicht ganz genau weiß, wann ich was sagen muss in einem solchen Gottesdienst und dann ab und zu mal irgendwie ein Amen oder ein und mit deinem Geiste mit einer typischen 15 Millisekunden Verzögerung erst bringe oder beim Vater Unser hat sich die Spreu vom Weizen getrennt, da sind alle freikirchlichen und evangelischen ChristInnen rausgeworfen worden. Weil da in der katholischen Messe der Priester irgendwie vor der Doxologie, vor diesem Schlussteil, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, da kommt irgendwie ein Einwurf des Priesters noch, irgendein Ausruf, ich weiß gar nicht mehr, was er da gesagt hat, aber da haben die evangelischen und Freikirchler haben natürlich dann einfach gerade ausgeprescht und sind dann voll ins Messer gelaufen. Ja, ja. Also es ist, ja. Zwiespältig.
Ja, du sprichst etwas an, was ich auch kenne, was ich aber sehr lieb gewonnen habe an der katholischen Kirche, und das ist, dass sie Formen bietet in der Liturgie, in die ich mich fallen lassen kann. Ich habe dort immer das Gefühl, dass es nicht so sehr von mir abhängt, dass ich jetzt das Richtige tue, dass ich jetzt weiß, wann ich sagen muss und mit deinem Geiste, dass ich alles mitsprechen kann. Ich fühle mich da eher so aufgehoben in einer ganz, ganz großen Gemeinde, die zusammen etwas Wunderschönes auf die richtige Weise tut. Kannst du verstehen, wie ich das meine?
Mhm. Ja.
Also ich erlebe das als sehr beruhigend auch und habe aber auch wirklich das Gefühl, dass so die Liturgie ist ein Raum, wo ich als Beobachter, als Teilnehmer, als einer, der zwischen beidem changiert, einfach sein kann und es mir wahnsinnig gut tut. Ich war letztens in Rom und zwar war dort Palmsonntag, haben wir gefeiert, und da haben wir uns so einer Prozession angeschlossen. Und das war wunderschön, das war auf Spanisch, das war aber so einfach, dass man es echt verstanden hat. Und wir haben die ganze Zeit ein sehr eingängiges Lied gesungen, wurden dann gesegnet und hatten diesen Zweig dabei. Und ich habe wirklich gedacht, was für ein schönes Bild. Da kommen jetzt Menschen aus Südamerika nach Rom, um diesen Palmsonntag zu feiern. Und am Schluss, auf dieser letzten Wegstrecke, sind wir gemeinsam unterwegs, werden gemeinsam gesegnet und das hat mich berührt, das hat mich mitgenommen, und das Ganze war wiederum wirklich kurzweilig. Also es hat vielleicht 25 Minuten gedauert, aber es hat was mit mir gemacht. Also ich bin sehr empfänglich dafür. Ich bin auch empfänglich für die Idee des Heiligen Jahres, das jetzt gerade in Rom gefeiert wird, kann man sagen, wo man durch diese heilige Pforte schreiten kann. Die Idee ist natürlich nicht so einfach, wie man sich das dann oft macht. Es geht nicht darum, du gehst einfach durch diese Türe und alle Sünden sind dir vergeben. Mhm. Das ist nicht ein magisches Verständnis, sondern wer wirklich von seiner Schuld und Sündenlast befreit werden möchte, kann als Pilgerin, als Pilgerer sich darauf vorbereiten und dann quasi in einem letzten Schritt, wo ihm das bewusst wird, dann auch durch diese Tür gehen und dann feststellen, dass sich in ihm, in ihr etwas verändert. Ich finde, das sind wunderschöne Orte und Gelegenheiten, um sich das, was Gnade ist, das, was man sich nicht selbst geben kann dabei und was man vielleicht sich auch nicht zutrauen würde, dass das alles vergeben werden kann, dass da ein Strich gezogen werden kann, dass das Orte sind, wo das gegenwärtig wird.
Ja,
und das berührt mich sehr.
Ja, und du hast dir das alles wirklich gegeben. Also du bist da nicht einfach, du bist da auch nicht mit dem Selfie-Stick quasi unten durch und hast das Ganze auf Insta gestreamt, sondern du hast, also wir haben ja lange drüber gesprochen letzten Freitagabend, dass du hast das wirklich innerlich versucht auch nachzuvollziehen für dich, gell?
Ja, und was es war so, ich hatte sehr, sehr lange immer ein ironisches Verhältnis zur katholischen Kirche. Mhm. Also, dass ich gesagt habe, ja, dieser Pomp, alles schön und lasst es uns genießen, etc. Dann habe ich gedacht, das ist eigentlich nicht fair, weil ich ja mit anderen Religionen und Traditionen auch nicht so umgehen würde. Also normalerweise bin ich doch neugierig und sage, ah, was kann ich davon lernen? Was haben die erkannt, was ich noch nicht weiß? Und ich habe gemerkt, das Katholische kommt mir nicht nahe, wenn ich versuche, den Katechismus zu verstehen. Es kommt mir nicht nahe, wenn ich versuche, über die Geschichte der katholischen Kirche im Sinne, ist die Sukzession plausibel? Ist das erste Vatikanum plausibel? Ist im zweiten Vatikanum alles drin, was mir wichtig wäre? So kommt sie mir nicht nahe.
Ja.
Aber sobald ich mich auf diese Praxis einlasse und es einfach mitmache, mich einfach in das einstimme, hat es für mich eine, ja, ich würde nicht mal sagen Plausibilität, sondern es ist eine Form meines christlichen Glaubens, die sich sehr natürlich und gut anfühlt.
Mhm. Mhm. Ja, es ist schon faszinierend, gell? Wir haben, wenn ich mich jetzt zurückerinnere an meine Zeit als Pastor einer Freikirche, als ICF-Pastor, das war ja witzig, wir haben eine ganze Reihe von Gottesdienstbesuchern natürlich gehabt, die landeskirchlich sozialisiert waren. Die sind aufgewachsen in der reformierten Kirche und erstaunlich viele auch. Wir hatten eine riesige Italo-Connection, ganz viele auch italienische Familien und so, die sind natürlich alle katholisch aufgewachsen. Und jetzt, ich habe das jetzt nicht empirisch untersucht, aber so mein Eindruck war, dass es den Reformierten in aller Regel leichter gefallen ist, quasi die reformierte Frömmigkeit hinter sich zu lassen und sich jetzt auf diese ICF-Performance, Popkultur, Gottesdienste einzulassen. Viele haben auch gesagt, ja, das war für mich immer irgendwie eine so dröge Sache und eine beklemmende Sache und jetzt freue ich mich, dass ich hier in einer freieren Gottesdienstform angekommen bin. Und witzigerweise kann ich mich aber an mehrere Leute erinnern, die haben sich dann beides gegeben aus dem katholischen Bereich. Die sind wirklich am Sonntagmorgen in die katholische Messe. Und ich rede jetzt auch von jungen Leuten. Ich habe mit einem 17-Jährigen gesprochen, der bei uns in der Band E-Gitarre gespielt hat. Der ist am Morgen in die katholische Messe und abends hat er dann sein Gitarrensolo auf der Bühne rausgehauen und so. Und mindestens eine Person kenne ich aus dem ICF, in dem ich gearbeitet habe als Pastor, der ist reformiert sozialisiert und dann im ICF ganz aufgegangen und der hat angefangen, regelmäßig die lateinische Messe in der Pfarrei St. Anton beim Kannenfeldpark. Die lesen die tridentinische Messe, die alte vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Alles auf Latein. Und der zieht sich das rein quasi als Zusatzprogramm oder als Alternativprogramm zu diesen popkulturellen Gottesdiensten. Es ist schon verrückt irgendwie. Und ich habe mit ihm darüber auch gesprochen und er hat Ähnliches gesagt, wie du jetzt erzählt hast, dass er sich in einer Art und Weise da aufgehoben fühlt und das Gefühl hat, er wird auch ein bisschen entlastet von diesem individualisierten, super authentischen Christentum, das immer alles genau in dem Moment so fühlen muss, wie es gesagt wird und das für alles immer einen ganz spontanen, individuellen Ausdruck finden muss.
Manu, das kann ich so gut verstehen, das kann ich so gut verstehen, weil es passiert mir immer wieder, dass ich mir in diesen Settings wie ein Schwindler vorkomme. Und denke, ah, wenn ihr wüsstet, ich kann das ganz oft gar nicht alles glauben, was ihr jetzt sagt.
Mhm. Ja.
Und eigentlich gehöre ich da gar nicht ganz dazu. Und das ist so eine Kontrasterfahrung, wenn man dann zum Beispiel vor der Scala Santa, also der Heiligen Treppe in Rom ist und da einfach sieht, wie diese Pilger auf den Knien diese Treppe hinaufkraxeln. Eine Welle von Menschen, die aus der ganzen Welt da zusammenkommen, mit ihren Hoffnungen, vielleicht manchmal auch, weißt du, so mit abergläubischen Vorstellungen, aber es sind menschliche Hoffnungen, die sie bewegen, auf den Knien diese Treppe da hochzugehen, das Ave Maria, das Unser Vater zu beten. Und ich habe da gespürt, dass es für mich völlig natürlich ist, mich in diese Welle der Menschen mit hinein zu begeben und das auch zu tun. Und ich bin mir nicht wie ein Schwindler vorgekommen, weil ich das Gefühl hatte, das Ganze ist halt größer als ich, es ist größer als wir alle und wir versuchen uns einfach dem irgendwie zu nähern. Aber es gibt nicht diese richtige oder genügende persönliche Beziehung zu Jesus, diesen richtigen Glauben, dieses ich habe alles verstanden oder nicht. Nicht, sondern es gibt mehr dieses Aufgehobensein in einer Form, die diese ganzen Unterschiede einfach trägt. Und das fand ich großartig und das ist etwas, was ich am Katholizismus, so wie ich ihn erlebe, wirklich liebe und schätze. Mich nimmt Wunder, wenn du jetzt heute hörst, der Papst ist gestorben, das ist jetzt genau eine Woche her, dass wir das gehört haben. Der hat ja noch den Ostersegen gesprochen und am Ostermontagmorgen ist er verstorben. Geht dir das nahe? Berührt dich das? Ist dir das wichtig? Verfolgst du jetzt auch, wer wird neuer Papst? Interessiert dich das oder ist das etwas, wo du sagst, ja, ja, die machen da ihren Zirkus?
Ja, also dass es mir nahe geht im Sinne von, dass ich jetzt getrauert hätte um Papst Franziskus, das könnte ich nicht sagen, aber ich würde auch ganz sicher nicht sagen, dass es mich nicht interessiert, gerade weil ich das Gefühl habe, mit Papst Franziskus ist wirklich auch irgendwo eine neue Ära in der katholischen Kirche angebrochen oder man hat zumindest gespürt, wie es diesem Papst gelungen ist, Impulse zu setzen und auch das die öffentliche Wahrnehmung der katholischen Kirche in einer Art und Weise zu prägen, wie das wahrscheinlich selten einem Papst vor ihm gelungen ist. Oder ich meine, jetzt prägen auch diese auch demonstrative Nähe zu den Armen, zu den Geschundenen, zu den Übersehenen, die Franziskus auch gelebt hat, diese auch fast schon programmatischen Grenzüberschreitungen, die seinen Antritt auch begleitet haben. Also quasi, dass er, also das ist ja am Anfang, hat man sich ja die Augen gerieben, wie da der Papst plötzlich in Gefängnisse geht und den Leuten die Füße wäscht, wie er sich in Gespräche begibt mit queeren Menschen und dann wird er gefragt und gebeten, quasi jetzt ein Urteil zu fällen und er weigert sich, ein Urteil abzugeben, weil er sagt, das steht mir nicht zu, wie er auch interreligiöse Gespräche hat und so weiter. Er hat eigentlich, es hat mich halt einfach unweigerlich auch an die Geschichten von Jesus erinnert, der eben auch programmatisch Grenzen überschritten hat, um Menschen zu begegnen. Und das hat mich schon beeindruckt. Und ich glaube, also ganz viele Leute, die mit katholischer Kirche sonst nicht viel zu tun haben, haben diesen Papst wahrgenommen als einen Menschenfreund und wurden irgendwo von ihm inspiriert, auch wenn man natürlich sagen kann, es ist ihm jetzt nicht gelungen und vielleicht hat er es auch gar nicht so aggressiv verfolgt, jetzt kirchenpolitisch die ganz großen Strukturänderungen voranzutreiben, aber er hat in einer Art und Weise ein Bild, ein menschennahes, menschenliebendes, barmherziges, das ist ja ein Schlüsselwort für diesen Papst immer gewesen, ein barmherziges Bild abgegeben, dass ich schon sage, es ist jetzt nicht egal, wer da die Nachfolge antritt. Und ich glaube, jetzt gerade im Blick auf die Großwetterlage, auch die politische Großwetterlage der letzten Jahre, würde ich mir von Herzen wünschen, es würde ein Papst gewählt, der diese Schneise weiterfährt, der diese Tradition oder diese Anliegen weiterträgt und nicht einer, der quasi dann schlussendlich die demokratiefeindlichen und auch teilweise menschenverachtenden Tendenzen in der Politik vieler, auch westlicher Länder eher noch bestärkt. Also von daher ist es ist mir schon wichtig. Und du hast du hast das ja, also Beerdigungsfeier hast du auf jeden Fall eingehender verfolgt als ich, gell?
Ja, also ich habe die in voller Länge bis zu Maria Maggiore geschaut. Also das ist ja die Laterankirche, in der der Papst gemäß seinem Testament beerdigt werden wollte. Also bis dahin habe ich das geschaut und ich fand das ein ganz starkes Bild von Kirche, weil also wirklich diese ganzen Staatsmenschen waren da, aber auch diese ganzen Gläubigen aus der ganzen Welt waren da und das war einfach ein Bild von Kirche, wo man gesehen hat, es geht da um mehr als den kleinen Hauskreis, den ich habe. Ja, ja. Und dieser kleine Hauskreis gehört aber zu etwas viel Größerem, zu etwas, was wirklich weltumspannend ist und was bewegt. Das fand ich schon toll. Ich denk auch, der Papst ist eine Projektionsfigur für ganz viele Vorstellungen. Also ich glaube, in westeuropäischen Ländern hätte man sich gehofft, dass er noch weiter geht, was das Amtsverständnis angeht, was die Rolle von Frauen innerhalb der Kirche angeht. Ja. Ich glaube, da hätte man sich mehr gewünscht. Ich weiß aber gar nicht, ob es möglich gewesen wäre oder nicht. Ist für mich auch immer bei aller Faszination ein wichtiger Grund, weshalb ich am Schluss dann doch ganz, ganz gerne reformiert bin. Und dass ich sagen würde, ja, es gibt da dann doch einfach zu viel, was ich so nicht mittragen könnte, wo ich eigentlich dann nicht dazugehören möchte, bei aller Nähe, die ich zu der Frömmigkeitspraxis, zu der Ästhetik, die katholische Kirche hat, dann auch verspüre. Dieser Papst war ganz bestimmt ein Sympathieträger, eine ungemein charismatische Persönlichkeit, die wirklich Akzente gesetzt hat. Und ich glaube, ein großer Teil des Wirkens jetzt nebst dieser genialen Enzyklika Laudato Si, die hoffentlich jetzt auch ähnlich stark beachtet wird wie der Papst selbst, das wäre ihr wirklich zu gönnen. Ich glaube, etwas, was übrig bleiben wird von ihm, ist, dass der nächste Papst ganz bestimmt an seinem Stil gemessen wird. Ich glaube, da hat Papst Franziskus Maßstäbe gesetzt. Manu, aber lass uns mal vielleicht noch ein bisschen abstrahieren. Gibt's Dinge, wo du sagen würdest, das könnte die reformierte Kirche, zu der wir gehören, oder mein eigener Glaube oder was auch immer, von der katholischen Kirche lernen?
Ja, da bin ich jetzt eigenartig vorsichtig. Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall Dinge, die man lernen kann. Meine Befürchtung ist ein bisschen, dass man dann genau die falschen Dinge lernen will. Weil, um noch einmal auf diesen Gottesdienst zurückzukommen, den ich Anfang des Jahres verfolgt habe, da habe ich da auf einer Metaebene natürlich im Hinterkopf die ganzen Bemühungen gehabt, die in den letzten Jahrzehnten auch in den USA stattgefunden haben. Diese sogenannten Seeker-Sensitive Services, diese Gottesdienste und überhaupt Gemeindeprogramme, die ganz konsequent sagen, jetzt lass uns mal aufhören mit dieser frommen Subkultur, mit dieser Insidersprache, mit diesem unzugänglichen, undurchdringlichen Jargon und Gestus und lass uns unsere ganzen Veranstaltungen, unsere Gottesdienste alles daran messen, dass Menschen sich wohlfühlen und daran anschließen können, die nicht sozialisiert sind in dieser Frömmigkeitskultur, die von außen rein stolpern, die als Nachbarn oder Freunde eingeladen wurden, die sollen so schnell wie möglich die Lieder mitsingen können, die Predigten verstehen und merken, was es mit ihrem Leben zu tun hat, den ganzen Jargon nicht erst künstlich entschlüsseln müssen, bis sie merken, dass es etwas von Bedeutung gesagt wurde und so weiter. Und ich bin ja mit diesen ganzen Gedanken aufgewachsen und habe als Pastor auch das sehr stark verinnerlicht. Und dann bin ich in so einem Gottesdienst, wo ich das Gefühl habe, einerseits total faszinierend und andererseits merkt man, der Priester, der hat keine Sekunde mit dem Gedanken verschwendet. Ja, wie ist das jetzt für Leute, die diese Liturgie nicht kennen, die jetzt davon aus einer ganz anderen evangelischen oder sogar evangelikalen Frömmigkeit in diesen Gottesdienst gekommen sind? Das hat ihn überhaupt nicht gekümmert. Und da bin ich dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen im Konflikt, weil ich denke, Ich würde auf jeden Fall reformierte Bemühungen unterstützen, eine Sprache zu pflegen, die verständlich ist, die bei Menschen ankommt, die nicht in dieser unsäglichen Verklausulierung, in diesem von Erik Flücke als Jargon der Betroffenheit stigmatisierten Sprache gekennzeichnet ist. Da würde ich wirklich sagen, da ist jetzt nicht der Punkt, wo man sagen muss, ah, siehst du, wir können Fremdheit riskieren, wir ziehen das jetzt einfach durch und diejenigen, die das alles mit der Muttermilch aufgesogen haben, die werden uns immer verstehen. Das würde ich nicht sagen, aber vielleicht könnte ich es auf eine ganz kurze, nach diesem großen Monolog, auf eine ganz kurze Formel bringen, das Geheimnis wagen. Das finde ich schon,
okay.
Das habe ich das Gefühl, das wird in der katholischen Kirche in einer Art und Weise hochgehalten, die in reformierten und ganz sicher auch in vielen evangelikalen Gottesdiensten und Frömmigkeitskulturen irgendwie so nicht gesehen oder praktiziert wird. So, eine unaufgelöste Geheimnishaftigkeit des Glaubens und Gottes auch irgendwie zu bewahren und da dann nicht überall alles mit verständlichen Erklärungen dann zerreden zu wollen.
Ja, das finde ich einen schönen Punkt. Ich nehme mit von der katholischen Kirche etwas eigentlich Urreformiertes, nämlich diesen Gedanken, dass Glaube mehr ist als das, was ich habe oder das, was ich tun kann. Ich selbst brauche dafür nicht einen Papst, ich brauche auch nicht eine Geschichte der Sukzession oder irgendwelche Reliquien, die mich daran erinnern oder daran binden. Aber ich glaube, es könnte eine starke Erinnerung an uns Reformierte sein, dass Kirche und Glaube auch von einer Gemeinde lebt, die das alles trägt. Ja. Also dass es nicht nur immer darum geht, was kann Stefan glauben, was findet Stefan richtig, was können wir beide intellektuell zerreden und verstehen, sondern dass da eine Gemeinde ist, in die man sich auch ein Stück weit fallen lassen kann, die man selbst auch zu einem Teil mitprägen kann, aber wo tatsächlich ein Rahmen geboten wird, wo mein Glaube, meine Hoffnung nicht nur von dem abhängt, was ich glauben und hoffen kann.
Ja.
Aber Manu, ich habe das Thema mitgebracht und das heißt, in unserem neuen Format kriegst du das Amen. Das heißt, das letzte Wort zum Thema der Woche gehört dir.
Amen!
Ja, mein Amen. Ich fasse es so zusammen. Das Geheimnis des Glaubens wagen und gleichzeitig seinen Glauben aufgehoben wissen in anderen, die glauben und die auch mal für mich und an meiner Stelle glauben können.
Wunderbar, Manu. Und damit machst du eine tolle Überleitung zu unserem Wochenausblick. Ich weiß, dass du wahrscheinlich schon fast am Koffer packen bist, oder?
Ja, übermorgen geht's ab nach Hannover an den Kirchentag, an den deutschen evangelischen Kirchentag.
Also eigentlich jetzt, wenn ihr den Podcast hört, ist Manu unterwegs nach Hannover.
Stimmt. Ja, dann bin ich unterwegs, hoffentlich in einer smoothen Fahrt mit der Deutschen Bahn, die mich direkt von Basel nach Hannover führt. Ja, genau. Und alle, die ja, da
das
sind...
Das ist auch eine Art Hoffnung, oder?
Ja,
du hoffst
genau.
Also, mit der Deutschen Bahn in Hannover anzukommen und den Kirchentag da zu besuchen. Aber erzähl uns kurz, was wirst du da tun? Warum fährt Manu zum Kirchentag?
Ja, also wir fahren ja dieses Jahr fast geschlossen als RefLab-Team zum Kirchentag. Wir haben ganz verschiedene Veranstaltungen, in denen wir beteiligt sind. Evelyn Baumberger, meine Co-Leiterin im RefLab, wird ja sogar eine der Eröffnungspredigten halten. Ich habe ein kurzes Referat oder Interview an einer Fuck-Up-Night und eine Podcast-Aufnahme Popcorn Culture zusammen mit Jana Horstmann und dem Jay, dem Jakob Friedrichs von Hossa Talk. Das ist ein bekannter deutschsprachiger deutschsprachiger Podcast. Also da werden wir noch ein Podcast-Gespräch aufnehmen. Und dann freue ich mich eigentlich auf viele Begegnungen, weil da ist ja schon irgendwie alles versammelt an so einem Kirchentag, was nicht nur was Rang und Namen hat, sondern auch alle möglichen Leute, mit denen man über Insta und so in den letzten Jahren mal Kontakt hatte und dachte, ach, du bist so weit weg in Berlin oder in wo auch immer, Frankfurt, aber jetzt am Kirchentag, ja, lungern die alle im Messegelände herum und man kann sich dann mal treffen auf einen Kaffee oder ein Bier. Also da freue ich mich sehr drauf. Ja.
Super. Und ja, du? Das wird ganz bestimmt toll. Ich bin selbst nicht am Kirchentag, aber von der EKS sind wir da reichlich vertreten. Wir haben übrigens auch von der EKS aus einen Podcast gemacht zum Deutschen Kirchentag, zusammen mit Judith und Martin, die als Delegation der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz beim Deutschen Kirchentag dabei sein werden. Der ganze Rat der EKS wird den Deutschen Kirchentag gemeinsam besuchen.
Oh, wow.
Und ich freue mich da auf Berichte und Bilder und wir werden das dann auch teilen. Aber selbst werde ich hier das Büro hüten und habe da auch gar keine riesen Dinge vor. Für mich ein nächstes Highlight ist der Sonntag. Das ist meine zweite Religion. Dann wird wieder Fußball gespielt. Ein absolutes Spitzenspiel steht an in der Schweizer Super League. Nämlich Basel wird zu Hause Servette empfangen. Und ich sage mal so, wenn die dieses Spiel gewinnen würden, dann müsste es also mit dem Teufel zu und her gehen, dass wir nicht den Meisterkübel dieses Jahr in die Luft stemmen können. Und darauf hoffe ich ganz fest.
Ja,
das ist das, was mich diese Woche beschäftigen wird.
Sehr gut, dann weiß ich auch schon, was dein Halleluja der Woche sein wird in der nächsten Folge, wenn das gut kommt.
Naja, hoffentlich ein Halleluja und kein Stoßgebet.
Ja, genau.
Ja, hey, toll, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du uns gerne folgen. Du weißt sicher, wie das geht. Und wenn du uns eine positive Bewertung gibst, dann freut uns das sehr. Das hilft nämlich, dass andere uns leichter finden. Wir wünschen euch eine gute Woche und hören uns dann wieder hier oder genau dort, wo du Zeit für uns hast. Tschüss zusammen. RefLab.